Bericht über das Pfingstgeschehen finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und ich lese vom zweiten Teil dieser Geschichte, von Vers 14 an. Da trat Petrus auf mit den 11 Jüngern, erhob seine Stimme und redete das Volk an. Ihr jüdischen Männer und ihr alle, die ihr Jerusalem bewohnt, das sei euch kund und horcht auf meine Worte. Denn nicht sind diese Menschen, wie ihr annehmt, betrunken. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern hier erfüllt sich, was durch den Propheten Joel gesprochen worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Greise werden Träume träumen. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchquallen. Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Liebe Gemeinde, Pfingsten gilt als der Geburtstag der Gemeinde. Der Geburtstag der Kirche Jesu Christi in aller Welt. Es ist nicht ein Geburtstag, wie er gelegentlich als Jubiläum dieser oder jener Kirche, dieser oder jener örtlichen Gemeinde gefeiert wird, sozusagen als Gründungstag nach 200, 500 Jahren. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht von einer kleinen Gruppe von Menschen gegründet worden, die sich zusammensetzten und sagten, nun wollen wir Gemeinde Jesu Christi sein. Die Gemeinde Jesu Christi ist geboren worden, geschaffen worden aus dem Heiligen Geist. Gemeinde Jesu Christi ist keine Gründung von Menschen. Sie ist eine Schöpfung aus dem Geist. Was ist da vor sich gegangen? Und was bedeutet das für uns heute? Es gab die Menschen, welche jene erste Gemeinde bildeten schon vorher. Und zwar als Gemeinschaft miteinander. Sie waren einen Weg miteinander gegangen, etwa 3 Jahre lang. Sie haben Jesus erlebt von Mensch zu Mensch. Eingriffe seines Wortes in ihrem Leben erfahren. Sie waren Zeugen seiner Worte und seiner Taten. Sie waren auch Zeugen seines Todes, wenn auch aus sicherer Distanz. Zeugen des Auferstandenen wurden sie. Und in allem war ihr Leben da hinein verwoben. Ihr Sein mit ihrer Person, mit ihrem Charakter, mit ihrem Wesen, so wie jedes von uns sein Wesen und seinen Charakter hat. Und da kann man vieles finden von allem, was man auch in uns findet. Freude, aber auch Angst und Zweifel. Mut kam da zutage, erstaunlicher Mut, aber auch abgrundtiefe Verzweiflung. Feigheit ist zu finden unter diesen Menschen und Machtkämpfe. Und das Zerbrechen an ihrer eigenen Macht. In den Jahren mit Jesus ist viel von ihnen selbst ans Licht gekommen, das so in dieser Weise wohl nie erkennbar geworden wäre, ohne die Gemeinschaft miteinander. Höhepunkt ihrer Gemeinschaft aber und gemeinsamer Erfahrung war ein schmerzliches Erlebnis. Der sie miteinander verbunden hatte und sie zusammenhielt, verabschiedete sich von ihnen und verließ sie. Sie hatten das schon einmal erlebt. Aber das war, wie es schien, unfreiwillig. Zumindest stellte es sich ihnen so dar. Sie erlebten seinen Tod am Kreuz als ein gewaltsames Handeln der Gesellschaft an ihm. In der Folge jenes Verlustes des Jesus am Kreuz begannen sie sich zu zerstreuen. Das ist immer so, wenn ein Mensch eine Gruppe von Menschen zusammenhält und ihnen weggenommen wird, dann beginnen sie sich zu zerstreuen. Diesmal aber war es anders. 10 Tage lang nach seinem Abschied waren sie beieinander geblieben und warteten. Warteten zielgerichtet. Warteten, weil ihnen Warten befohlen worden war. Warteten und beteten. Dann trat das Ereignis ein, von dem Jesus bei seinem Abschied gesprochen hatte. Sie erfuhren eine Innewohnung des Heiligen Geistes. Was sie erlebt hatten, hatten sie nicht erwartet. Sie konnten es nicht erwartet haben, weil sie gar nicht wussten, was das war. Es war vorher noch nie geschehen, es gab also nichts Vergleichbares in ihrem Leben. Aber als sie die Innewohnung des Heiligen Geistes erfuhren, wussten sie, dass dies das Ereignis war, welches ihnen Jesus als eine Erfahrung der Kraft seines Geistes verheißen hatte. Das nun ist ein wesentlicher Unterschied zu heute. Man kennt inzwischen die Begleiterscheinungen einer Erfahrung des Heiligen Geistes und erwartet sie. Dadurch neigen wir Menschen dazu, im Blick auf den Heiligen Geist uns auszurichten auf die Begleiterscheinungen, auf die sogenannten Phänomene, statt auf den Heiligen Geist. Menschen haben geradezu Techniken entwickelt. Wie macht man das, dass man den Heiligen Geist empfängt? Geistempfang wird dann beschrieben an seinen Phänomenen. Und wenn die Phänomene stimmen, dann meinen die Menschen, der Geist sei gekommen, hätte gewirkt, hätte sich offenbart. Vielleicht ist das nun inzwischen in der Geschichte unser größtes Problem geworden. Das größte Problem der Gemeinde Jesu Christi, das größte Problem der Kirche Jesu Christi in aller Welt. Die Begleiterscheinungen, das, was man sehen kann, hören kann, fühlen kann, das, was man anderen zeigen kann und das, was die anderen sehen können und uns Bestätigung gibt. Das ist unser Problem. Aber lasst mich das an einem Bild illustrieren. Ein kindliches Geschrei besagt nicht, dass ein Baby geboren wurde. Wenn jemand sieht, dass ein anderer Windeln einkauft oder was auch nochmal vorkommen soll, Windeln aufhängt, dann besagt das noch lange nicht, dass in der Familie ein Baby zur Welt gekommen ist. Man kann Windeln aufhängen, man kann Babygeschrei veranstalten, man kann Kinderkörbe aufstellen, man kann ein Kinderzimmer einrichten, aber das heißt noch lange nicht, dass ein Kind geboren wurde. Vor allem kommt es dadurch nicht. Und das ist der Unterschied zu jenen Dingen, die wir Menschen alles machen können. Phänomene erleben. Man erlebt etwas, wenn man Windeln wäscht. Man erlebt etwas, wenn man ein Kinderzimmer einrichtet. Das ist sehr eindrucksvoll. Aber das besagt noch nicht, dass ein Kind geboren wurde. Die Phänomene, die an Pfingsten berichtet sind, wenn sie geschehen, besagen noch nicht die Erfahrung des Geistes der betroffenen Menschen. Damals war etwas geschehen, was die Welt bisher nicht gekannt hat und darum auch nicht demonstrieren konnte. Es war etwas geschehen, das nach Deutung rief. Das war ein Ereignis, da war ein Ereignis ins Leben von Menschen gekommen, das nun erklärt werden sollte. Erklärt heißt nicht die Hintergründe aufdecken, sondern erklärt heißt, ich gebe hier eine Erklärung ab. Die Betroffenen stellten sich zu dem Ereignis und deuteten es von seiner Mitte her und nicht von den Randerscheinungen her. Denn die Randerscheinungen können wie alles in dieser Welt, was man sehen und hören kann, verschieden gedeutet werden. So auch damals. Was war denn nun das Wesentliche? Das Wesentliche, das da geschah, geschah nicht über Nacht. Das sagen die Betroffenen. Das Wesentliche geschah nicht einfach so. War nicht einfach ein individuelles Erlebnis, das man für sich behielt oder anderen mitteilen musste. War nicht ein Wunder aus blauem Himmel. Was da geschah, hatte Geschichte wie alles, was Gott tut. Gott zaubert nicht. Wenn aus Gott etwas geschieht, hat es Geschichte und Zusammenhang in seinem Tun in dieser Welt. Was Gott tut, ist eingebettet. Aber nicht einfach in die Geschichte der Menschheit, sondern in seine Geschichte in der Menschheit. Vorgeschichte heißt Verheißung Gottes und Leben Jesu. Das ist die Vorgeschichte von Pfingsten. Warum tut Gott eigentlich nicht einfach das, was er verheißen hat? Das fragt sich mancher in seinem Leben. Da steht eine Verheißung in der Bibel, über die Erhörung von Gebeten beispielsweise. Und dann, warum funktioniert es nicht, wenn man es anwendet? Warum geht das nicht so einfach? Oder wenn man in die Welt hineinsieht mit ihrem namenlosen Elend, das auch durch den Glanz dieses wunderschönen Tages nicht weggewischt wird, vielleicht überdeckt, vielleicht auch gelegentlich umso greller beleuchtet, wo das Licht eines schönen Tages und das Elend eines Menschen zusammentreffen. Warum tut Gott seine Verheißung nicht einfach so? Weil Raum entstehen muss und erschaffen werden muss für die Erfüllung seiner Verheißung. Es muss erst etwas vorbereitet werden. Die Zeit muss dafür reif sein. Der Raum muss dafür da sein. Es kann nicht einfach geschehen. Da ist das Suchen Gottes in der Geschichte nach Menschen, die ihn lieben, ihm vertrauen und ihm gehorchen. Mit keinem anderen Ziel als Raum zu schaffen, mit dem, was sie sind. Jesus hat mit seinem Leben den Raum für die Ausgießung des Heiligen Geistes bereitet. Ohne die Erfüllung dieses Menschenlebens, ohne den Vollzug, ohne dieses gelebte Leben dieses Jesus von Nazareth, bis und in seine Vollendung hinein, war auf dieser Welt kein Raum für die Ausgießung des Geistes. Dieser Raum will bereitet werden mit Freude und Schmerz, im Umgang mit Kranken und mit Jüngern, mit Pharisäern und mit Zöllnern, mit Heilungen und Verkündigung der Nähe Gottes und mit der Unvermeidbarkeit des Todes Jesu Christi am Kreuz, wo keine Heilung geschah. Heilung, wie Menschen sie verstehen, ersehnen, und wo keine Hilfe von Gott kam, wie Menschen ihre Hilfe von Gott erbitten. Im Rückblick in der Bibel sieht alles so programmatisch aus. Da meint man, es lief ein Kalender ab. Erst passiert das, dann kommt das, dann kommt das. So kann man einen wunderschönen Heilsplan vom Alten Testament bis ins Neue aufstellen. Und man gewinnt den Eindruck, als ob alles nur ablief nach Gottes Terminkalender. Wer aber selbst Betroffener ist, wer selbst drinsteht als ein Mensch Gottes, als ein Gerufener, der weiß, dass das nicht so ist. Wer weiß um das Suchen in Jesus, um dieses Ringen, um die Klarheit seines Weges, um dieses ständig konfrontiert werden und sich entscheiden müssen. Beispielsweise in der Versuchungsgeschichte. Wer weiß um den Schmerz des Zweifels in Gethsemane? Wer weiß, was das heißt, wenn der Mensch seine Kraft erlebt und weiß, ich kann auch anders, ich muss nicht so. Was heißt das, wenn der Heilige Geist den Sohn bestätigt als Sohn des Vaters auf einem Weg, der dazu berufen ist, der Ausgießung des Geistes über alles Fleisch den Weg zu bereiten, um den Preis seines Lebens, eines gelebten, erfüllten Lebens. Es ist derselbe Geist, der in uns dasselbe Zeugnis begründet. Die dramatischen Ereignisse um das Pfingstgeschehen sollten uns den Blick nicht nehmen und nicht verdunkeln für das zentrale Ereignis. Das heißt, so spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Das ist geschehen. Was immer du mit dem Heiligen Geist erlebst oder nicht, das ist geschehen. da stehen wir drin. Als einem vollzogenen Ereignis. Die Frage bleibt nur, wie wir drinstehen. Dieses schicksalshafte Ereignis der Ausgießung des Geistes über alles Fleisch treibt die Weltgeschichte von nun an voran. Von nun an, das heißt, als es geschah. Gottes Geist über allem Fleisch, eine beängstigende Perspektive. Buchstäblich nicht zu fassen. Was wird das Fleisch mit dem Geist anfangen? So könnte man sich fragen. Wenn man ein wenig Distanz zu jenem Ereignis hat und zu begreifen beginnt, dass das die Weltgeschichte vorwärts treiben wird und nicht Ideale erfüllen, weder christliche noch andere, die Welt ihrer Reifung entgegentreiben wird. Nicht umsonst ist in diesem Zusammenhang die Rede von Wunder oben am Himmel und Zeichen auf Erden. Und die Zeichen sind nicht nur Heilungen, Segnungen, sondern auch Blut, Feuer und Rauchqualm. Zeichen, an denen wir erschrecken, vor denen wir uns fürchten und die, wenn wir es könnten, wir sie verhindern würden. Und auch zu verhindern versuchen. Was wird das Fleisch mit dem Geist anfangen? Was wird nicht alles geschehen im Namen des Geistes und mit seiner Kraft? Was wird der Mensch machen, wenn er begreift, was ihm da geschenkt ist? Und sich dabei nicht wandelt? Was werden denn die Söhne und Töchter sehen? Und die Knechte und Mägde? Und die Jungen und die Alten? Was werden sie denn träumen? Und wie werden sie ihre Träume denn deuten? Und was werden sie mit der Deutung ihrer Träume machen? Was weissagen sie denn? Und was werden sie selbst mit ihren Weissagungen machen? Werden sie ihre Träume verwenden als Macht? Werden sie ihre Weissagungen verwenden, um ihre Ideale zu erfüllen bei sich und bei anderen? Oder werden sie schauen, lernen, was Gott ihnen zeigt? Das ist nicht entschieden. Wenn der Geist ausgegossen ist über allem Fleisch, dann bleibt die Frage nach der Wandlung des Herzens derer, die ihn aufgenommen haben. Ob sie nur seine Kraft erstreben oder ob sie ihre Person, ihren Geist, ihr Herz, ihren Willen und ihr Leben der Wandlung und Heilung und Genesung dieses Geistes aussetzen. Das ist die Frage. Was von an ihnen ist aus dem Geist und was an ihnen ist aus dem Fleisch? Wo herrscht der Geist über das Fleisch? Mit anderen Worten, wird es dem Geist gelingen, den Menschen in seinem Wesen mit Fleisch und Blut seine Lebensgeschichte heimzuholen in seine Bestimmung? Wird das Fleisch am Geist genesen? Und das heißt, willig zu sterben? Oder wird das Fleisch aufbegehren gegen den Geist und versuchen, den Geist in den Griff zu bekommen, um nicht sterben zu müssen? Und dann den Geist zu verklagen, weil man nicht sterben kann, wenn man dann endlich sterben will? Was wird passieren mit dem Geist ausgegossen über alles Fleisch? Was will und muss sich zuerst erfüllen in unserem Leben und für unser Leben, bis der Geist sein Werk in und an unserem Leben erfüllen kann? Das habe ich am Pfingsten verstehen gelernt, meine Schwestern und Brüder. für uns muss etwas sich erfüllen, wo auch immer, damit der Geist in uns Wohnung nehmen kann zu seiner Zeit, vielleicht im Leben anderer Menschen. Und auf mich selbst bezogen heißt das, ich will mein Leben erfüllen und darin den Raum bereiten für das Kommen des Geistes über und in das Leben anderer. Dazu habt ihr den Geist empfangen, um euer Leben zu bereiten und zu erfüllen, und indem ihr euer Leben erfüllt, in der Gemeinschaft miteinander, den Raum zu bereiten für das Kommen des Geistes im Leben anderer. Aber über den Zusammenhang verfügen wir nicht. Das entzieht sich unserer Macht. Ich kann nicht sagen, ich erfülle jetzt mein Leben und du bist in meinem Visier und nun musst du den Geist empfangen. Ich kann nur mein Leben erfüllen und säen im Glauben, dass dieses Geheimnis Gottes sich erfüllt, dass der Raum bereitet wird zu seiner Zeit, zum Kommen des Geistes in das Herz der Menschen. Denn so viel ist offensichtlich, dass der Geist wie eine Flamme über den Häuptern schwebt, das genügt nicht. Er will ins Herz. Und wenn er nicht das Herz entzündet, dann wird er die Welt in Brand setzen. Das ist das Schicksal der Menschheit. Der Geist will ins Herz. Dort will er sein Werk tun, sein reinigendes, klärendes, heilendes und erneuerndes Werk. Und das kann er nur von innen tun, nicht von außen. Das kann er nur durch Innewohnung tun und nicht dadurch, dass man den Menschen eintaucht in Erlebnisse, Erfahrungen und Verhältnisse, die er fordert oder die er verweigert. Die Erneuerung geschieht innen oder sie geschieht nicht. Und damit wären wir am Anfang. Warum erfüllt sich die Verheißung Gottes nicht gerade so? Aus einem einfachen Grund. Weil Gottes Sehnsucht darauf ausgerichtet ist und die Wahrheit der neuen Schöpfung nicht zu ändern ist. Es sei denn, im Herzen des Menschen entsteht ein Neues, kann er in das Reich Gottes nicht kommen. Das Neue, das da entsteht, ist nicht zu verwechseln mit unserem mühseligen Ringen darum, ein besserer Christ zu sein. Das ist es nicht. Denn das Neue ist nicht unser Werk. Das Neue ist sein Werk in uns. Und vielleicht beginnt es mit einem Licht über dem Haupt. Vielleicht beginnt es tatsächlich mit einem Licht, das einem Menschen aufgeht, über sich selbst. Und vielleicht entsteht ein Entdecken in diesem Licht über sein eigenes Herz. Und dort trifft der Mensch die Entscheidung, ob er diesen Geist willkommen heißt und ihm Wohnung bereitet in seiner eigenen Existenz. Und das ist ein souveränes Handeln deines menschlichen Geistes, deiner Person, die Gott nicht wegschwemmt, die er nicht überschwemmt, die er nicht zwingt, schon gar nicht mit Gewalt, die er liebend und geduldig sucht, bis dein Vertrauen groß genug ist, dass du ihm die Räume deines Lebens öffnest. Daran sollst du erfahren, wer Gott ist. Daran sollst du erfahren, in den Geheimnissen, und an den Grenzen deines Lebens, wer Gott ist für dich. Hineingenommen in eine Gemeinschaft, über die niemand von uns verfügt. Pfingsten hat der Kirche die Macht aus den Händen genommen für immer. Dass ihr seit 2000 Jahren ständig versucht, sie wieder auszuüben und sie zurückzugewinnen über Menschen, und dass sie es aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahrzehnten tun wird, ist offensichtlich. Aber es ist ein vergebliches Werk. Niemals wird es mehr gelingen, dass die Kirche Macht über ihre Menschen gewinnt. Denn wenn sie sie hat, hat sie die Menschen verloren. Dies ist der Grund, warum der Geist anders ist und einen ganz anderen Weg gegangen ist. Den Weg über das Herz des Menschen, in dem er wohnen will, in dem er sich zu erkennen gibt und Staunen entdeckt werden will im Herzen der anderen. Das, meine Schwestern und Brüder, hält uns zusammen. Das verbindet uns. Das ruft uns auf den Weg und das führt uns auf den Weg. Und darin liegt die Verheißung des Vaters, sich den Raum zu bereiten in dieser Welt. Amen. Heiliger Geist, du verheißene Gegenwart Gottes des Vaters, wo du wohnst, ist heilige Stätte, Pforte des Himmels, Gottes Haus. Wo du wohnst und dich niederlässt, geschieht neue Schöpfung. Verborgen und dem Menschen nicht zugänglich. Wir können dich nicht zeigen und wir können dich nicht demonstrieren und wir können auch niemanden überzeugen. Ist es doch dein Werk, das Herz eines Menschen zu überführen und ihm die Augen zu öffnen für die Nähe und Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Ihm das Staunen zu schenken über das, was ihn umgibt, was ihn erwartet, wozu du ihn bereitest, auch mit Schmerzen. Danke für alle Freude, für die Stunden überschwänglicher Freude. Danke für alles fröhliche Staunen und kindliche Ermessen und Wahrnehmen von deinen Taten. Danke, dass du uns in die Weite führst, eine Verbindung schaffst über Zeit und Raum. Danke, dass in dir alle Fäden zusammenlaufen, letztlich und endlich. Im Vollenden der alten Schöpfung und im Erstehen der neuen. Da sind wir mit unserem Leben, mit Freude und Leid, mit unserer Sehnsucht nach Leben jeden Tag, mit den ungestillten Bedürfnissen, und mit den großen, vielfältigen Möglichkeiten unseres Lebens, die sich so verwirrend anbieten. Und mit den Grenzen unserer physischen und seelischen Kraft. Du Geist, hier ist unser Leben. Fleisch und Blut, die wir sind. Ausgegossen bist du auch über uns, die wir hier sind, über unserem Lebensschicksal, der Familie, in der wir geboren wurden, dem leidvollen Weg unseres Heranwachsens und den Schmerzen, die wir hatten und die uns begegnen. du Geist des Lebens, vollbringe deine Schöpfung in uns und wohne in uns, auch in uns als Gemeinde. Lass sie werden, die Gemeinde, immer wieder neu als ein Werk deines Geistes. Deine neue Schöpfung wollen wir anbeten, vertrauend, dass du sie vollendest. Dich bis ins Tiefste ehren, als den Ursprung und das Ziel aller Dinge. Amen.